Schade, Musik schon weg. Du bist mein Kind, komm doch zu mir. Das könnte fast ein Reformationslied sein, oder? Teil dieser Wiederentdeckung, dass Gott kein strafender Gott ist, sondern ein Gott ist, der sagt, die Tür ist offen. Du bist mein Kind, komm doch zu mir. Dienstag haben wir wieder Halloween gefeiert, oder? Die Reformation könnte fast etwas in den Hintergrund geraten, finde ich. Und das im Land der Reformation, das ist schon beachtlich. Und jetzt sind wir ja eine Freikirche, das heißt, wir haben ja auch fast schon sowas wie eine Verletzungsgeschichte mit der Reformation oder mit den Jahren danach, wo man auch sagen muss, es war auch nicht alles immer nur gut. Ja, mit den Täufern, da haben sich ein paar ganz miese Späße erlaubt. Da sind erstaunlich viele ertrunken, zum Beispiel. Insofern verstehe ich das, wenn solche Gedanken vielleicht auch manchmal ein bisschen ambivalent in uns klingen. Das liegt vielleicht auch in unserem Erbe. Und trotzdem würde ich sagen, das, was Luther da wiederentdeckt hat und worauf er hingewiesen hat, er hat die offene Tür ja nicht aufgemacht. Er hat ja nur auf die Tür hingewiesen. Die offene Tür ist Jesus. Das ist ein Riesending. Und ich weiß nicht, ob wir hier ständen, wenn nicht der Heilige Geist ungefähr zur selben Zeit zu verschiedenen Menschen, es war ja nicht nur einer, gesagt hätte, die Tür ist aber offen. Ecclesia semper reformanda, die sich ständig erneuernde Kirche, ist kein Zitat der Reformation. Genauso wie ich stehe hier, ich kann nicht anders, auch kein authentisches Zitat ist. Es gibt so ein paar Dinge, die spuken rum und die werden immer wieder genannt im Zusammenhang mit der Reformation, zum Beispiel auch mit anderen Leuten, glaube ich, weil es gut klingt und weil es was auf den Punkt bringt, sie sind aber nicht wirklich authentisch. Ecclesia semper reformanda ist was, was immer wieder zitiert wird, die sich ständig erneuernde Kirche. Eigentlich müsste die Kirche immer wieder oder muss sich ständig reformieren. Aber das Lustige ist, es kommt nicht aus der Reformationszeit. Es ist erst ein paar Jahre später entstanden als feste Formel. Aber es greift den Gedanke der Reformation unglaublich gut auf. Und so ähnlich ist es mit dem, ich stehe hier, ich kann nicht anders auch. Es ist so gut erfunden, dass es trotzdem als gute Überschrift gelten kann, würde ich sagen. An was denkst du denn, wenn du Reformation hörst? Eher Wohlklang oder eher Misstöne? Bist du eher aufgeschlossen oder eher skeptisch? Vielleicht löst es ja Glücksgefühle in dir aus. Endlich ändert sich etwas. Endlich bricht die Gemeinde ins 21. Jahrhundert auf. Endlich wird dieser Reformstau mal aufgelöst. So, ohne dass das Gegenargument, das haben wir schon immer so gemacht, auch gelten darf. Luther hat es auch nicht gelten lassen. Weil wenn wir tun, was die Väter getan haben, dann tun wir schließlich nicht, was die Väter getan haben. Weil die Väter der Täuferbewegung, die haben auch Antworten auf ihre Zeit gegeben. Oder gehörst du vielleicht zu denen, die sagen, grundsätzlich okay, aber bitte nicht so schnell, Veränderung ist ja kein Selbstzweck. Ich würde dir da sogar zustimmen. Also viele Umdrehungen mit hoher Geschwindigkeit um euch selbst erzeugen hauptsächlich heiße Luft. Oder vielleicht gehörst du auch zu denen, die das Gras wachsen hören, wenn du Reformation hörst und denkst an unausgegorene Experimente und schnelle Kurswechsel. Ich glaube, es gibt in Gottes Reich immer verschiedene Menschen. Es gibt auch verschiedene Reformmenschen. Menschen, die verschieden mit Veränderung umgehen. Und dem müssen wir als Gemeinde auch gerecht werden. Da gibt es die Abenteuer und die Pioniere. Das sind so diese Anstoßer und Vordenker. Die wollen vorwärts. Die wollen etwas verändern. Aber die meisten Menschen, die haben ein gewisses Beharrungsvermögen. Die wollen sich auch niederlassen dürfen. Die haben ein Bedürfnis, nach Sicherheit und nach guten Gewohnheiten. Kann auch ins Schlechte umschlagen, wenn es schlechte Gewohnheiten sind. Ja, kann man sich auch drin einrichten. Aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Deshalb gibt es in einer Gemeinde immer Menschen, denen es nicht schnell genug vorangeht und andere, für die sich alles viel zu schnell verändert. Und wenn es beide Menschen gibt, dann ist offensichtlich zumindest noch etwas in Bewegung. Sonst wäre nur eine Seite unzufrieden. Also wenn nur noch eine Seite unzufrieden ist, dann wird es bedenklich. Es war übrigens damals vor 500 Jahren auch nicht so groß anders. Da gab es auch die etablierten Kräfte der katholischen Kirche. Und die haben gerungen mit den Reformatoren wie Luther, übrigens auch nicht nur Luther, ja, Melanchthon, Calvin, Zwingli, Brenz und so weiter. Eine Menge Leute, die da zur selben Zeit ähnliche Dinge gedacht haben. Also da haben wir die Beharrungskräfte der katholischen Kirche, dann haben wir die Reformatoren und dann gibt es noch den radikaleren Flügel der Reformation, so genannt, ja. Heißt nicht automatisch, dass alles, was so heißt, auch radikal ist. Das war keine Selbstbezeichnung. Die radikalen Reformatoren wie Münzer, Bodenstein, Balthasar, Hubmaier, Johannes Brötli, die Täufer. Heute ist hauptsächlich dieses Wissen um Luther übrig geblieben. Also wenn wir Reformation hören, dann denken wir ganz oft Luther, oder? Gibt es auch den Film und so, weiß man auch, 500 Jahre Reformationsjubiläum eigentlich, ja. Aber reformatorische Erkenntnis durch Martin Luther. Da lässt sich viel erzählen, da lässt sich auch viel erinnern. Und die Geschichte verzweigt sich dann auch nicht ganz so weit, das macht es ein bisschen einfacher, das überhaupt mal irgendwie zu greifen. Aber wenn wir näher hinschauen, dann ist Reformation eigentlich nicht unbedingt dieser eine Punkt, sondern es ist ein sich verzweigendes Astwerk, wo wir sehen, dass von diesem Punkt aus unglaublich viele Aufbrüche, Umbrüche, Neuanfänge geschehen. Bevor ich weitermache, möchte ich dich mal kurz fragen, zu welchem Lager gehörst du denn? Unabhängig von deinem Alter, was bist du eher von deinem Typ? Gehörst du zu den jungen Wilden? Zu den Pionieren, die Veränderungen suchen und begrüßen? Die sagen, es müsste doch endlich mal einer kommen und nicht sagen, haben wir immer schon so gemacht. Oder gehörst du zu den etablierten Kräften, die das Gewohnte gut finden? Und wenn überhaupt Veränderungen, dann bitte durchdacht und nachhaltig. Oder gehörst du zu den Reformgestressten, die jetzt schon dran sitzen und sagen, oh, nicht schon wieder eine Predigt über Veränderung, bitte. Mach was anderes. Lass es gut sein für heute. Reformationstag ist nun mal ein richtig gutes Argument, um über Reformation zu reden. Deshalb, wenn du zur letzteren Kategorie gehörst, hoffe ich, dass du es mir verzeihst. Und ich finde das auch einen guten Grund, um nicht nur über Martin Luther zu reden, sondern auch über Gott, den Erfinder der Reformation. Gott ist der Erfinder der Veränderung, der Erneuerung, der Zellerneuerung zum Beispiel. Wir merken das immer da, wo eine Zelle entartet, Krebs. Wir merken es aber nicht, dass es eigentlich ein guter Mechanismus ist, der uns ständig komplett erneuert. Dass Leben auch gar nicht möglich ist ohne ständige Erneuerung. Für alle, die ein Problem mit Erneuerung haben, keine Erneuerung wäre tot. Mindestens mal für den Körper, auch für die Natur. Gott ist der Erfinder der Metamorphose. Ohne seine Kraft zur ständigen Veränderung würde die ganze Schöpfung gar nicht funktionieren. Der Wechsel der Jahreszeiten, der Lebensphasen, der Natur eines Menschen, einer Organisation, gehört zum Weltlauf, so wie Gott ihn kreiert hat. Aus einer Raupe wird eine Puppe, wird ein Schmetterling. Und in diesem Bild der Verwandlung entsteht neues, verändertes Leben. So, was wir an dieser Stelle einmal festhalten müssen, ist, Gott ist der Erfinder der Veränderung, aber Gott selbst verändert sich nicht. Er ist in seinem Wesen konstant und bleibt derselbe. Und das ist vielleicht der große qualitative Unterschied zwischen Schöpfung und Schöpfer. In seinen Taten, in seiner Offenbarung überrascht er uns aber immer wieder neu. Das ist das andere, dass er immer wieder neu in die sich verwandelnde Welt hineinspricht, sich hineingibt, sich hinein offenbart, in die Situation neu zeigt, wer er ist. Aber er bleibt derselbe. Also wer daherkommt mit einer neuen Offenbarung, dass Gott jetzt ein anderer ist, der hat was falsch verstanden. Wer aber sagt, Gott muss in die neue Zeit neu hineinsprechen dürfen, es muss nicht genauso klingen wie vor 100 Jahren, dem würde ich absolut zustimmen. Sonst hätten wir nämlich einen Gott, der entweder immer gleich handeln muss und deshalb sein Wesen verändern müsste. Also wenn Gott in eine immer andere Welt immer gleich hineinsprechen müsste, müsste er sich verändern. Aber Gott überrascht. Er ist absolut zu Überraschungen fähig. Ich greife heute mal nicht eine bei mir raus, sondern mal ein paar aus der Bibel. Er überrascht zum Beispiel Jona mit Güte für Ninive. Mit der hat er nicht gerechnet. Er überrascht Josef mit einem Adoptivsohn. Und er überrascht die Welt damit, dass er Mensch wird. Jesus überrascht die Religionsführer seiner Zeit damit, dass er am Sabbat heilt. Und sich ausgerechnet mit den Schwachen solidarisiert. Den Teufel überrascht Gott damit, dass er seinen Sohn unschuldig sterben lässt. Und damit das Böse ein für alle Mal durch Ohnmacht niederringt. Und Saulus haut die Gnade Gottes vom Pferd. Und verändert ihn auf liebevolle Art, aber ziemlich radikal. Und genau dieser Paulus schreibt dann später einen Brief an eine kleine Gemeinde in der Weltstadt Rom. Und vermutlich hätten alle Menschen mit Rang und Namen zu dieser Zeit in Rom schallend über den Autor und die Empfänger gelacht, wenn sie gehört hätten, dass der Autor den Empfängern sagt, dass sie Mitwirkung an der kommenden Transformation der Welt haben werden. Das klingt ein bisschen lächerlich. Doch genau dieser Brief, beziehungsweise Gott durch ihn und durch den Heiligen Geist verändert, inspiriert Gemeinden, inspiriert diese Gemeinde zur Veränderung, inspiriert später dann auch den Kirchenvater Augustin, der der Denkvater von Luther war, zur Veränderung. Und noch später, 1500 Jahre später ungefähr, dann auch den Mönch Martin Luther, zu einer so umfassenden Veränderung seines Denkens und Glaubens, dass es im wahrsten Sinne des Wortes Weltgeschichte schreibt. So, und Paulus schwärmt in diesem Brief richtig gehend von der veränderten Kraft Gottes, die dem Reich Gottes innewohnt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Das ist die Kraft. Die veränderte Kraft des Heiligen Geistes ist ausgegossen in die Herzen der Gläubigen. Deshalb ist die Bitte um Erfüllung mit Gottes Liebe übrigens auch keine einmalige Sache. Luther ist es wichtig, dass der Christ jeden Morgen in seine Taufe zurückkriegt. Was meint er damit? Meint damit, dass wir uns jeden Morgen neu bewusst machen, wie abhängig wir von Gott und von seiner Liebe sind, von seiner Vergebung. Und von diesem Punkt aus den Tag starten. So, jetzt sind wir keine Lutheraner, deshalb übersetze ich es mal für uns. Die Liebe, die Bitte um Erfüllung mit Gottes Liebe ist keine einmalige Sache. Die Bitte um Erfüllung durch den Heiligen Geist ist eine tägliche Bitte. Darum dürfen wir auch täglich bitten. Weil wer keine Liebe zu Gott hat, zu den Menschen und ich glaube auch zur Gemeinde, also zum Reich Gottes, der muss über Reformen gar nicht nachdenken. Also das ist, glaube ich, erstmal der Ausgangspunkt. Und von diesem Punkt her gedacht, weil ansonsten wird Veränderung schnell zynisch. von diesem Punkt her gedacht, Römer 12. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist wahrer Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas in Gottes Willen ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist ein hoher Anspruch, oder? Das könnte mich jetzt schon wieder, diese zwei Verse könnten mich schon wieder ein bisschen in Verzweiflung stürzen. Ob des Anspruchs, der da drin steckt. Erneuerung zeigt sich für Paulus ganz besonders im Glauben am Montag. Also beim Verlassen der Gemeinde und beim Betreten des Alltags. Deshalb, finde ich, schließen wir auch übrigens den Gottesdienst mit der Bitte um Segen. Segen brauchst du nicht, nachdem du gerade Gottes Nähe im Gottesdienst erlebt hast, sondern du brauchst einen Gott, der segnend mit dir in die Woche geht. Weil da die tatsächliche Herausforderung liegt, da auch das tatsächliche Wachstumsfeld liegt. Das heißt, jeder Gottesdienst endet quasi mit so einer ganz kleinen Aussendung. Also auftanken im Gottesdienst, dann ausgesandt werden in die Woche. Jetzt geht's. Stell dich Gott zur Verfügung als lebendiges Opfer. So, das könnte man herrlich missverstehen, diese Formulierung. Stell dich Gott zur Verfügung als lebendiges Opfer. Und das wird auch missverstanden. Ganz oft. Gott hat seinen Sohn ein für alle Mal als lebendiges Opfer für uns verschenkt, um uns freizukaufen. So, dahinter gehe ich nicht zurück. Das ist nämlich Luthers Entdeckung, Wiederentdeckung. Vor Gott genügt das zur Gerechtigkeit und dem ist nichts hinzuzufügen und auch nichts abzuziehen. Keiner muss sich opfern, um vor Gott zu bestehen. Und keiner kann sich opfern, um vor Gott zu bestehen. Weil wir überhaupt kein reines, makelloses Opfer wären aus uns. Unser Opfer, so hoch es für uns wäre, wäre überhaupt nicht genug. Gott hat seinen Sohn ein für alle Mal verschenkt, um uns freizukaufen. Und vor Gott genügt das zur Gerechtigkeit. Gott hat uns aus lauter Barmherzigkeit angenommen. So, und jetzt will er mit dir unterwegs sein. Das heißt, und auch das finde ich einen Gedanken, der mir immer wieder zu kauen gibt. Gott will nicht etwas von meinem Geld, von meinen Talenten, von meiner Zeit, von meinem Charakter. Sondern er will mich. Gott will nicht etwas von deinem Geld, deinen Talenten, deiner Zeit, deinem Charakter, sondern er will dich. Mit Herz und mit Kopf. Und ich glaube, Gott hat riesige Freude daran, wenn wir uns nach ihm ausrichten. Gott freut sich darüber, wenn du nach ihm fragst. Deshalb ist der Kern der reformatorischen Entdeckung auch keine neue Gemeindeaktivität, sondern es ist die Freiheit, sich von Gott verändern zu lassen. Also eine Reformation, die im Herz stattfindet. So mancher Christ ist irgendwann von seinen Geschwistern enttäuscht. Ich finde es immer interessant, wenn man mal nach Hause kommt und mit den Eltern redet, über Enttäuschungen, die im Laufe der Jahre gewachsen sind. In der Gemeinde geht es ja auch nicht anders zu als draußen. Kennt ihr diesen guten alten Baptistenschlager? Ich weiß gar nicht, ob es nur ein Baptistenschlager ist, aber ich kenne ihn nur aus unseren Kreisen. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Da ist viel Wahres dran, oder? Auch ein bisschen pessimistisch. Das Evangelium ist eben nicht dazu angetan, sich hierauf auszuruhen. Leistung, Anerkennung, Erfolg, Schönheit, das sind so die Dinge, die manchmal zu unseren Reformkräften werden, die diese Position in unserem Leben übernehmen. Ich schaffe jetzt mehr, erreiche mehr. Und Paulus sagt, bemüht euch ganz arg, dem zu widerstehen. Nein, er sagt, er bittet, lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln. Das ist gewissermaßen das, was beim Schmetterling auch passiert. Nämlich nicht großer Druck und eigene Anstrengung, sondern eine Metamorphose. Und eine Metamorphose braucht im Bild geblieben nun mal eine Verwandlungskraft. Es geht nicht anders, irgendwoher muss die Kraft kommen. Aber es ist eben nicht eine Kraft, die aus unserem Willen kommt, sondern es ist die Kraft, die aus dem Heiligen Geist kommt. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Römer 12, 11. Martin Luther prägt den Gedanken einer sich ständigen erneuernden Kirche. So in allen Bereichen, der Verkündigung, im Lebensstil, im Gemeindegefüge, da muss sich ständig etwas neu vom Wort Gottes richten und erneuern lassen. Klammer auf, kleiner Nebenschauplatz. Ihr wisst, mindestens drei Kategorien Menschen. Den einen ging es nicht weit genug. Ja, die Täufer waren dabei. Daran knabbern wir heute noch. Oder die oder wie auch immer. Wenn wir Täufer sagen, aber guck mal, du reformierst, du veränderst. Aber bei Taufe geht es nicht weit genug. Vielleicht auch bei persönlich gelebtem Glauben geht es nicht weit genug. Interessant, oder? Und doch gibt es auch die andere Seite der Reformkräfte, die sagt, puh, eigentlich alles viel zu verändert. Haben wir doch immer schon so gemacht. Aber Martin Luther hat starkes Vertrauen, dass Gott aus seinem Wort heraus wirkt. Er formuliert es so, mehr als wenn du und ich alle Gewalt auf einen Haufen brächten. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Wie könnte es auch anders sein? So meine Worte, meine Beschlüsse sind ja meine Beschlüsse. Aber Gottes Beschlüsse sind ewige Ratschlüsse. Und seine Worte haben Schöpfungskraft. Also wenn ich mich frage, wo Veränderung herkommen könnte, wäre ich wirklich blöd, auf mich zu vertrauen. Weiß nicht, ob ihr ab und zu auf YouTube unterwegs seid. Bevor ein Video kommt, kommt da immer Werbung von irgendeinem klugen Mensch, der dir sagt, wie du dich jetzt verändern musst, damit du ganz schnell reich wirst. Oder wie du deine Ernährung anpassen musst. Oder ich weiß nicht was. Habt ihr es schon mal ausprobiert? Ich würde es euch auch nicht raten. Also, es ist bezahlte Werbung, also vermute ich mal, die Menschen wollen irgendwo Geld verdienen. Aber es ist lustig, weil es ist der Veränderungsversuch, und es ist das Versprechen, dann wird alles gut. Es ist ja fast schon ein Heilsversprechen. Und es ist aber der Veränderungsversuch durch einen Motivator oder Coach, kriegt deinen Arsch hoch. Das wird nicht funktionieren. Ohne die verändernde Kraft Gottes produzieren wir nur heiße Luft mit vielen Umdrehungen. So, Paulus nennt an dieser Stelle, es darf ja auch ein bisschen Fleisch dran, verschiedene Bereiche, in denen wir Veränderung brauchen. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mit seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu einer nüchternen Selbsteinschätzung auf. Uiuiui. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist das seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Ein interessanter Anfang, oder? Prophetisches Reden. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, ist eine Gabe, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er andere seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es sich nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ich weiß nicht, ob die Liste umfassend ist oder ob es Beispiele sind, die auf die Gemeinde in Rom passen damals. Aber Paulus fragt hier im Endeffekt, welcher Geist herrscht bei euch? Überschätzen sich einige? Gibt es da ein paar Schaumschläger? Halten sie etwas auf ihre Aufgabe und Begabung? Oder seid ihr ein Leib, der zusammen funktioniert? Wisst ihr, dass ihr aufeinander angewiesen seid? Weil jeder seines zum Ganzen beiträgt, funktioniert die Gemeinde auch so. Werden die genannten Gaben alle gelebt? Das ist ein ganz schön breites Profil, was er hier mal eben im Vorbeigehen anreißt. Wie gesagt, ich glaube, es ist nicht vollumfassend, aber allein schon die Bandbreite. Ja? Von prophetischem Reden über gelehrt, unterstützt, gekümmert, Seelsorge, materielle Hilfe. Wo ihr es braucht, nehmt ihr es auch in Anspruch. Frage an mich selbst: Leben die Verantwortungsträger ihre Aufgabe mit der notwendigen Hingabe? Wow. Wenn nicht, schreibt Paulus, dann lasst euch verändern. Und er fährt fort: Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, übrigens auch die schwesterliche. Einer komme dem anderen mit Ehrgebietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Der nächste Schlager, gell? Seid fröhlich in der Hoffnung. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Oh. Vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Woran hat Gott Freude? So, das ist ein Abschnitt, da könnten wir jetzt jeden einzelnen Punkt könnten wir jetzt durchpredigen. Das möchte ich gar nicht. Lest sie einfach nochmal. Römer 12. Lest sie nochmal. Woran hat Gott Freude? An Liebe ohne Schauspiel hat Gott Freude. An ungeheuchelter Herzlichkeit hat Gott Freude. An gegenseitiger Achtung, an Eifer für unseren Dienst hat Gott Freude. An Hoffnung an Durchhaltevermögen in der Not, an Segen für die Feinde, hat Gott Freude. An geteilter Freude und geteiltem Leid. Leid. Also an einem gelebten Miteinander, das umeinander weiß, hat Gott Freude. An Hinwendung zum Unscheinbaren hat Gott Freude. Und an einem gemeinsamen Ziel seiner Gemeinde hat Gott Freude. Da, wo unser Herz von diesen Qualitäten bestimmt wird, und das sind Qualitäten, glaube ich, zum größten Teil. Also von der Qualität der Liebe Gottes, von der Kraft des Heiligen Geistes, da hat der Heilige Geist die Kraft, Gemeinde und ich glaube auch Gesellschaft zu transformieren. Inwiefern wir es hinkriegen, Gesellschaft zu transformieren, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist, was will Gott, dass wir tun? Von dem her ist, ja, du könntest immer die Flinte ins Korn werfen und sagen, es bringt nichts. Dann gäbe es keine Kirche mehr. Aber Gott kommt mit seinen Menschen schon zu seinem Ziel. Da, wo unser Herz von diesen Qualitäten bestimmt wird, von der Qualität der Liebe Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes, da wird sich Gemeinde verändern. Da wird vielleicht daheim dann nicht mehr über die halbgare Predigt oder über den fehlenden Gruß gemeckert nach dem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wer sowas tun würde, ja? Aber ich war auch schon mal Teenie. Und nicht über den Lobpreis gemault. Oder über den Techniker. Oder über den Windzug. Das steht dann einfach nicht im Mittelpunkt. Sondern da wird zusammen gelacht, geweint, Freude und Kummer geteilt. Da wird sich auch Herzlichkeit und Gastfreundschaft bahnbrechen. Erneuerung beginnt im Herzen und ist ein ständiger Veränderungsprozess. Und Gott arbeitet durch seinen Heiligen Geist an denen, die ihm Raum geben. So, wenn wir das sind, ich habe die starke Hoffnung, dass wir das sind, dann glaube ich, dass Gott uns verändert. Und da, wo das gelingt, da liegt es nicht daran, dass wir bessere Menschen jetzt sind. Also wieder der Punkt, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Vielleicht gelingt es ja an manchen Stellen und da strahlt etwas von uns aus. Und dann kehre ich wieder zum Motivator zurück. Dann liegt es nicht daran, dass wir jetzt so gut waren und es hingekriegt haben, sondern dann liegt es daran, dass wir uns auf die verändernde Kraft Gottes tatsächlich eingelassen haben und sie tatsächlich unter uns Raum gewonnen hat. Und das wünsche ich mir für uns. Amen.